Ich bin eher derjenige, der den Tag so ein bisschen in Ruhe abschließt. Jetzt nicht flaschenweise, sondern einfach ein gesundes Gläschen, so als der Symbolik, wo ich dann merke, und wenn das einmal drin ist, dann ist das eigentlich schon faszinierend, wie das Abschalten dann funktioniert. Also dann genieße ich es einfach und so lang, wie es ist. Und das ist dann schon auch schön zum Abschalten.
Willkommen zu Auf ein Glas Wein mit, dem Podcast des SZ Brand Studios. Ich bin Theresa Olkus und mache in diesem Podcast das, was ich am liebsten mache, Leute auf ein Glas Wein treffen, einfach weil ich finde, dass dabei oft die besten Gespräche entstehen. Für diese Folge ging es für mich in die Berge, und zwar nach Garmisch-Partenkirchen. Dort habe ich Sven Hannawald getroffen. Sven war 2002 der allererste Skispringer, der die Vier-Schanzentournee mit Siegen in allen vier Wettbewerben absolviert und damit gewonnen hat. Heute lebt er mit seiner Familie bei München und da hat es sich angeboten, dass wir uns nicht nur an, sondern auf der Skisprungschanze mit spektakulärem Blick über ganz Garmisch getroffen haben. Oben auf der Schanze haben wir drüber gesprochen, auf was man eigentlich vertraut, wenn man kein Auffangnetz unter sich hat, was ihn an diesem Risiko dennoch gereizt hat und natürlich darüber, wie man es schafft, so hoch zu fliegen und trotzdem am Boden zu bleiben. Wie jedes Mal stand ich im Weinkeller und habe dann überlegt, okay, was könnte ich dieses Mal mitbringen? Mein allererster Gedanke war, klar, warum nicht ein Wein aus Steillagen? Vermutlich kommen sich immerhin Skisprungschanze und Weinberge wie an der Mosel oder am Mittelrhein sogar ziemlich nahe, was den steilen Hang angeht. Habe mich dann aber letztlich für eine trockene Scheurebe, in Weinkreisen kurz Scheu genannt, aus Rheinhessen entschieden. Und obwohl das Wort Scheu und Sven Hannawald, der mit viel Schwung auf zwei Brettern und einem hauchdünnen Anzug eine Schanze runterfährt, um in der Luft zu schweben, eigentlich so gar nicht zusammenpassen, hat der Wein ihm sehr gut gefallen. Das fand ich auch das Schöne an Scheu. Die Nase ist immer unverkennbar, aromatisch und intensiv, der Geschmack richtig frisch und hat damit immer was ganz Markantes, was sehr vielen Leuten gut gefällt, und so war es auch dieses Mal. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Hören. Strahlender Sonnenschein, Garmisch liegt vor uns, die Zugspitze im Blick. Ich glaube, ich habe noch nie mit so einer Aussicht ein Glas Wein getrunken. Auf wie viel Metern sind wir jetzt ungefähr?
Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir oben auf der Schanze sind und einen tollen Ausblick haben und ich auch da natürlich noch nie Wein getrunken habe, weil normalerweise, wenn ich zu meiner aktiven Zeit oben am Anlauf bin, gibt es natürlich keinen Alkohol, ist ja logisch.
Wenn du jetzt hier bist, du hast in der E-Mail auch schon geschrieben, ich mache übrigens nebenbei mal auf und schenke uns schon ein. Du hast in der E-Mail geschrieben, es ist immer wieder schön, an deiner Schanze zu sein. Also ist es schon auch irgendwie ein Stück zu Hause für dich? Wie ist es, wenn du hier bist?
Ja, ich meine, letzten Endes Skispringen an sich, habe dann doch auch nach meiner Skispringerkarriere dann auch das ein oder andere machen dürfen, Motorsport, Autorennen fahren und so weiter, alles tolle Sachen, aber es kommt halt einfach nichts an Skispringen ran und speziell bei mir, dadurch, dass ich ja dann irgendwo als der Kleine von ganz damals, der die Tournee gewinnen wollte, ist das natürlich für mich dann auch mein Aushängeschild persönlich und freue mich immer wieder, wenn ich eines oder an einen der vier Orte komme. Garmisch ist meistens öfter dabei, weil das natürlich dann auch von der Münchner Raum immer wieder besser zu verbinden ist als vielleicht die restlichen drei. Und somit strahle ich natürlich auch immer, wenn ich das verbinden kann, beruflich.
Was verbindest du speziell mit Garmisch? Also waren hier so ganz spezielle Sprünge oder Erlebnisse, die dich gerne nach Garmisch kommen lassen?
Ja, es ist halt die zweite Station der Tournee. Es ist meistens so, dass am Qualitag du den letzten Sprung im alten Jahr machst mit der Qualifikation und machst mit dem Probedurchgang beziehungsweise dann später mit dem Wettkampf eigentlich den ersten Wettkampf im neuen Jahr. Eine der wenigen Sportarten, die dann auch funktionieren um die Tageszeit, weil normalerweise Silvester, weiß man ja selber, wird es dann schon auch ein bisschen länger und man braucht ein bisschen länger, bis man wieder gerade ausschauen kann. Und somit sind wir eigentlich dann, habe ich mich immer rausgelehnt, die frischesten direkt im neuen Jahr und somit auch das ein toller Start jedes Mal.
Wenn man jetzt so oben tatsächlich sitzt, wie kann man sich abstoßen und tatsächlich darunter stürzen?
Also ich sag mal so, ich meine, jetzt ist es ja für mich auch so, dass ich auf keinen Fall, wenn mich jetzt jemand überraschen würde oder du mich jetzt überrascht hättest, dass ein ehemaliger Trainer von mir dasteht mit meinem Material, was ich auch gewohnt war und sage, komm, Hanni, wir probieren es nochmal oder wir machen es nochmal, dann würde ich das nicht machen, weil das auch genau der Punkt ist. Heute ohne Ski bin ich natürlich sicher, da kann ich mich auch ganz normal auf dem Balken hin und her bewegen, ohne dass ich jetzt Herzrasen bekomme, und genieße es eher, wenn ich jetzt mit Sprungmaterial dann oben stehen würde und keinerlei Vorgefühl hätte, wie es jetzt dann ist, dann wäre das natürlich schwieriger. Und die Skispringen ist ein Gewohnheitssport, was wirklich nur mit Vertrauen funktioniert. Und das Vertrauen erarbeiten wir uns von ganz klein auf bis zu den höheren Schanzen und sind natürlich auch immer in so einem gewissen Rhythmus drin. Also es vergehen wenige Wochen, wo wir vielleicht nicht springen. In der heutigen Zeit springt man ja fast bis in den Winter schon herein und hat somit da auch weniger Pause. Und somit bleibt man immer so in so einem Ablauf. Man weiß, was man tut. Teilweise hatte ich Zeiten, da habe ich fast gemeint, ich kann es auch mit Augen zu, weil ich so tief in dem ganzen Thema drin war. Und wusste, was ich zu tun und zu lassen habe. Und aber mit dem Abstand, sobald du dann mal ein halbes Jahr nicht gesprungen bist, kommen schon die ersten Fragezeichen. Die werden natürlich dann mit der Zeit nicht kleiner.
Aber also das heißt, das ist jetzt auch keine Sportart. Das ist ja, glaube ich, beim Skisprung auch das Besondere, was man nach seiner aktiven Zeit irgendwie hin und wieder mal am Wochenende noch machen könnte. So wie wir haben mit Magdalena Neuner gesprochen, die ja immer mal noch vielleicht sich auf die Langlaufski stellen kann.
Und schießt ab und zu mal ein bisschen.
Ja, genau, mal ein bisschen, das hat sie gesagt, ab und zu mal ein bisschen Schießen trainiert. Ja, ja. Aber ja, du sagst ja wahrscheinlich auch nicht so, ach, ich mache heute Abend mal noch ein paar Sprünge. Findest du das manchmal schade, dass das nicht geht, dass man das einfach so hin und wieder mal machen könnte?
Es gibt viele Beispiele, die speziell dann auch ehemalige Springer, die natürlich auch fürs Fernsehen die Kamerasprünge machen, die dranbleiben. Ja, die haben dann einfach auch die Option, dadurch, dass sie dann auch direkt begleiten nach dem Ablauf der Karriere dann eben auch ins TV-Thema überwechseln, sind natürlich immer spektakulär diese Bilder gefragt. Und es ist ja auch immer besser, einen aktuellen zu nehmen, als jemanden, der vielleicht vor 20 Jahren gesprungen ist, der natürlich dann immer Bilder liefert, vielleicht bis Mitte Hang. Man möchte ja auch als Zuschauer irgendwo auch sehen, wie ist es, wenn man ganz runterspringt. So, und dann bieten sich die aktuellen natürlich an. Und da gibt's auch zwei, drei, wenn die im Ablauf bleiben, dann ist es okay. Habe aber jetzt auch schon mit einem gesprochen, der ein bisschen jünger ist, der nach mir dann so ein bisschen angefangen hat und auch aufgehört hat, der aber jetzt auch schon sagt, mit Familie muss Skifliegen zum Beispiel nicht mehr sein. Das ist dann auch der Abstand zu lang, man wird auch älter. Aber theoretisch möglich ist es. Auch bei uns gibt's Senioren-Weltmeisterschaften, wo sich dann irgendwelche älteren Herrschaften um irgendwelche Titel streiten und Wettkämpfe absolvieren. Und da ist alles offen, aber für mich persönlich, glaube ich, ist es auch schön, dass es so einen harten Cut gibt, weil es für mich dann auch keine Zweifel nach einer gewissen Zeit gibt, soll ich vielleicht doch nochmal anfangen oder nicht, weil jetzt ist der Weg so lang, wo ich sage, komm, lass es einfach und guck dir Videos von früher an, freu dich an den jungen Springern, heute speziell natürlich auch den Deutschen, die ja auch super erfolgreich sind, da kann man so ein bisschen mitschwelgen und sich für sie freuen und das ist okay.
Wenn du sagst, ältere Springer, wer ist denn der Älteste, den du kennst, der noch springt? Also das ist ja schon auch waghalsig, glaube ich, sich da noch für die Muskeln, für die Knochen, stelle ich mir das nicht ganz so gesund vor.
Ja, aber letzten Endes Skispringen, wenn du dann so ein bisschen, also es geht ja immer das Thema, wenn man weit runterspringt, wird ja die da wo man auf die Ebene springt, die wird ja immer gerade, ne? Also mit der Hang hast du fast gar keine Kräfte, weil die langen Ski natürlich auch viele Kräfte dann aufnehmen. Älteste Springer ist, ich kann mich an einen Norweger erinnern, der damals irgendwie über 60 war, der aber auch eben immer mitgesprungen ist, kann mich immer erinnern, da kann man dann auch in Lillehammer, hat der immer sein Wochenendticket gebucht und saß dann immer nach jedem Sprung mit seiner Zigarette, mit seinem gedrehten Schnauzbart im Lift und hat sich da dann einfach ein schönes Wochenende gemacht. Das hat natürlich nichts mehr mit so effektivem Skispringen zu tun, sondern wir haben ihn dann auch immer mit aktuellem Material unterhalten, was die Bindungen anging und so weiter und so fort und haben uns da erfreut, dass wir jemanden sehen und auch erleben können, der es einfach liebt, sich am Wochenende dann in Lillehammer die große Schanze runterzustürzen. Und das hat uns auch Spaß gemacht. Aber wie gesagt, für mich selber ist es nichts, weil ich natürlich auch schon immer so gepolt bin, wenn ich was mache, möchte ich es richtig machen und dann möchte ich erfolgreich sein. Und das ist natürlich im Alter dann nicht mehr so wirklich und muss auch nicht mehr sein, weil ja dann irgendwo auch Familie und andere Themen wichtiger werden im Leben.
Du hast es vorhin ja auch schon gesagt, so mit Familie ist ja auch wirklich ein gewisses Risiko, muss man schon sagen. Wenn man oben sitzt, woher nimmt man das Vertrauen? Hat man das in die Schanze? Hat man das in den Wind, ins Wetter? Hat man es eigentlich hauptsächlich in sich? Also auf was vertraut man, wenn du sagst, du hättest zeitweise sogar blind springen können?
Man vertraut aufs Gewohnte. Und wir haben ewig viele Sprünge, ob das im Training oder im Wettkampf war. Wir haben es zu verschiedenen Wetterverhältnissen, zu verschiedenen Windverhältnissen. Mal war es böig, mal war es ruhig. Also wir haben so ein Repertoire an Erfahrungen abgespeichert, wo wir dann wirklich jedes Mal, wenn wir oben sitzen, einfach oder beziehungsweise wenn wir schon an die Schanze fahren, gucken wir uns schon rum, wie sind die Bedingungen, viel Aufwind, Rückenwind, ist es seitlich, schräg von hinten, wie ist die Schanze, Schnee ist nass, eisig. Also da haben wir so viele Schubladen, wo wir schon reingriffen. Wenn wir oben sitzen, wissen wir, was wir zu tun, zu lassen haben. Der Ablauf an sich, der wird ja dann doch auch immer, man trainiert ja auch mehr physisch jetzt, also Schnellkraft und Kraft ist noch entscheidender, weil auch die von der Regel her die Anzüge ein bisschen enger geworden sind. Also brauchst du wirklich Dampf. Und den Ablauf, der wird immer justiert, aber an sich die Erfahrungen, was die Verhältnisse angeht, das ist natürlich dann das, was du über die Jahre Intus hast und dementsprechend auch sofort dann in diese Schublade gehst und sagst, okay, so wird's und dann wird's auch so.
Die Gewohnheit. Und dann stößt man sich tatsächlich ab und hat dann eine Beschleunigung oder eine Geschwindigkeit von, kann man das ungefähr sagen?
Ich kann mich mal erinnern zu unseren Hochzeiten damals dann auch mit RTL, die waren ja dann auch ein bisschen flexibler, hatten wir, da war ein neues Modell, Automarke sagt man dann auch nicht, und das auch ziemlich zügig auf 100 war und wir waren schneller.
Das heißt, also, die Skispringer haben schneller
Beschleunigung von 0 auf 100, also beim Skifliegen speziell, weil der Anlauf natürlich auch ein bisschen größer und ein bisschen steiler ist. Aha. Und wir waren von 0 auf 100 schneller als das neue Modell. Deswegen sage ich vielleicht auch den Namen nicht, sonst ist es ja negativ mehr.
Von 0 auf 100 in wenigen Sekunden.
Das war, ich weiß es nicht mehr, waren das dann damals unter 5 Sekunden waren wir, glaube ich.
Okay.
Oder knapp über 5 Sekunden. Und das Modell war dann eben, es war ja vor. Mittlerweile sprechen wir dann auch schon von vor 15 Jahren. Da war natürlich heute eine Beschleunigung über 5 Sekunden. Das ist ja fast mit dem E-Bike möglich, ja. Auf Deutsch gesagt.
Das schon.
Ja, ja. Und damals war es eine andere Zeit. Da waren schnelle Straßenautos dann eben so, da war so ein bisschen die Schallmauer 5 Sekunden. Und heute ist ja dann irgendwo bei 4 oder 3,5 oder vielleicht noch schneller. Und da hat sich auch viel geändert. Aber damals waren wir schneller. Und das hat mich auch ja schon überrascht. Aber merken wir natürlich nicht, weil unsere Beschleunigung natürlich erstmal, der Anlauf geht ja nach unten. Also sprich, merken wir die Erstbeschleunigung nicht. Und das Auto muss ja gerade vorschieben. Also hat ja da ein bisschen was anderes zu bewältigen. Aber am Ende des Tages zählen die Zahlen und somit waren wir schneller.
Mein Mund wird schon ganz trocken, wir müssen unbedingt auf den Schluss. Lass uns mal. Danke, dass wir heute hier sein dürfen und eine spektakuläre Aussicht
zum Wohle
können. Zum Wohl.
Wenn wir die Flasche ächzen, dann kann es ja sein, dass du noch springst, oder?
Genau.
Vielleicht.
Ein Traum. Ich bräuchte tatsächlich, glaube ich, mindestens die Flasche, um den Mut zu haben. Ich habe Ellie der Igel gesehen vor, vor ein paar Wochen. Und
als Vorbereitung auf unseren Podcast.
Tatsächlich. Und ja genau, hab ganz typisch mich mal dem Film oder dem Fernsehen bedient, wie man sich das so vorstellen muss. Und da merkt man ja wirklich, also man leidet und fiebert so mit diesem, also es geht vielleicht ganz kurz, es geht um den Briten. Es ist eine wahre Geschichte.
Eine wahre Geschichte, ja genau.
Und der, glaube ich, du musst mich verbessern, wenn es falsch ist. Das britische Team hat, glaube ich, nie jemanden gestellt für die Olympischen Winterspiele und er hat das dann gemacht, weil das immer sein Traum war und war aber eigentlich von vornherein, glaube ich, nicht sehr talentiert und hat aber trotzdem alles gegeben und sich immer wieder runtergestürzt und da waren auch einige böse Stürze dabei. So würde meiner wahrscheinlich auch aussehen.
Ja, ich meine, letzten Endes ist das ein normaler Aufwachsen und aber was natürlich dann das schöne Beispiel an seiner Laufbahn dann auch ist oder an seinem Weg ist, dass es trotzdem Möglichkeiten gibt für alle, wenn die sich irgendwas mal auch vorstellen und machen wollen, dann gibt es irgendwie Möglichkeiten. Und klar hat das natürlich jetzt nichts mit Skispringen in Perfektion zu tun gehabt, aber darum ging es gar nicht. Das wurde ihm natürlich dann irgendwo, die damals auch aktiv waren, ich kann mich erinnern, Olympische Spiele hat er fast mehr Fans und Beifall bekommen wie der damalige Olympiasieger. Also das ist dann auch bei denjenigen, die dann natürlich vorn um Goldmedaillen gekämpft haben, ein bisschen negativ aufgestoßen. Okay. Aber letzten Endes der Weg von Eddie the Eagle war einfach toll, weil es am Ende trotzdem geschafft hat, mit dabei zu sein, Olympische Spiele zu erleben. Ich kann mich erinnern, er hatte noch einen Widersacher aus Holland, den hat er immer im Griff gehabt. Also das sind so Sachen einfach, das ist auch mal eine schöne Geschichte, aber man darf natürlich dann eben nicht dann das ja, das perfekte Skispringen damit reinnehmen, sondern wie in anderen Sportarten, kann mich erinnern an einen Langläufer, der, glaube ich, irgendwie 3 Stunden länger gebraucht hat bei Olympia oder einen Schwimmer, der einfach den Weg wählt, als kleines Kind, also als Jugendlicher dabei sein zu wollen. Und da geht es dann eben nicht um Zeiten, sondern einfach nur ums Dabeisein. Total. Und das war toll.
Und das hat er ja geschafft. Also ja. Ich fand es wirklich, wie hat der Film dir gefallen?
Ich muss zugeben, wenn man ich so nah dran ist. Gesehen.
Echt? Nein.
Nein. Ich habe nur mitbekommen, und das ist, glaube ich, bei allem, auch wenn man jetzt, es gibt ja auch The Rush, den Film über die Formel 1, Niki Lauda.
Stimmt.
Und das, wenn du diese Sportart selber betreibst, wirst du immer sagen, dass der Film natürlich ein bisschen dramatisiert ist, aber das muss halt so sein, weil ansonsten, klar, wenn du es normal erzählst, dann ist das so ein Alltagsthema und das muss so sein, das typische Amerikanische ist mit drin, aber das braucht der Film auch, aber wie gesagt, das ist noch auf der Agenda, wo noch kein grüner Haken ist, dass ich es hinter mir habe und angeschaut habe, aber das ist noch, habe ich noch
unbedingt
vor.
Für den Winter oder jetzt.
Wobei, ich bin jetzt wieder unterwegs, wobei man muss mal sehen, wie das ist, Corona-bedingt, ob wir dann auch live vor Ort sein werden vom Sender her oder nicht. Aber in den Reisezeiten gibt es dann auch immer wieder Möglichkeiten, dann den Flug oder die Autofahrt auf dem Beifahrersitz dann auch natürlich mal sinnvoll zu genießen.
Also den kann ich tatsächlich empfehlen. Ich fand ihn sehr schön, auch wenn es vielleicht für dich dann nicht ganz realitätsnah ist.
Ja, aber es ist ja, Film ist Film. Das muss man dann immer, da bin ich ja auch so der Letzte, der dann sagt, das stimmt doch gar nicht. Sondern das ist, das sind so zwei verschiedene Welten, wo man dann ein bisschen verbinden muss.
Klar, klar. Und hattest du mal so einen Sturz, wo du sagst, das waren nicht nur blaue Flecken, das war schon ordentlich. Also hattest du mal irgendwann sowas?
Ja, das sind ja auch die Dinge, die müssen ja auch passieren, wie bei kleinen Kindern. Die sollen ja auch mal hinfallen, dass sie lernen, hinzufallen. Und bei uns dann natürlich auch so, dass du auch lernst, wo Grenzen sind, weil teilweise hast du natürlich dann auch im jugendlichen Leichtsinn, denkst du, ach, das ging, dann mache ich das auch noch. Und dann geht's halt eben nicht. Und dann weißt du ganz genau, wo die Grenze ist. Und mit dieser Grenze musst du aber lernen zu spielen, weil das genau der Weg ist, der dich vielleicht dann auch ganz nach vorn bringt und vielleicht einen halben Meter weiter springen lässt als den zweiten im Nachgang dann. Und aber solche Erfahrungen gibt's bei mir natürlich auch. Ich habe Gott sei Dank, man sagt ja immer irgendwie feste Knochen oder stabile Knochen. Ich habe mir nie was gebrochen. Aber Gehirnerschütterungen waren natürlich dabei, viele. Und mal eine Nierenprellung, wo ich dann eben auch im Krankenhaus in Norwegen lag. Und dann eben die Skandinavien-Tournee um Oslo rum dann auch auf dem Flur im Krankenzimmer verfolgt habe.
Aber ich bin sicher, so dieses Gefühl, wenn man dann wirklich abhebt vom Fliegen, das macht alles wett und man vergisst solche Erlebnisse wahrscheinlich total schnell.
Ja, also normalerweise ist es auch da so, wenn was passiert, am besten, wenn es möglich ist, direkt nochmal hoch, um einfach dieses Theater ab dem Zeitpunkt des Sturzes, wenn du dann mal eine Woche nicht mehr springen würdest, ne, dann hast du so ein Theater im Kopf von Gedanken und alles Mögliche und erschwert dir natürlich wieder den Weg zurück. Deswegen eigentlich immer, wenn es nur ein passabler oder so ein ruhiger Sturz war oder ein leichter Sturz war, gleich wieder hoch, um einfach Gedanken überschreiben zu können. Wenn es eben nicht so ist, dann auch da immer wieder dem Gefühl folgen. Wenn der eine sagt, ach, ist mir wurscht, ich gehe wieder direkt von der Rosenschanze, dann soll er das tun. Es gibt aber auch welche, da war ich auch, gebe ich ja zu, mit dabei, dass ich da erstmal die kleinere Schanze gewählt habe, um erstmal die Sicherheit zu haben und dann natürlich wieder volle Attacke zu gehen.
Es hieß immer, je größer die Schanze, desto Honey. Ich glaube, das hast sogar du selbst gesagt.
Also ich habe es oft gehört und irgendwann habe ich es dann auch zitiert.
Selber gesagt.
Ja.
Und sagen die Leute noch Honey zu dir? Ist es noch so dein Name, auf den du hörst?
Ja, also ich bin da ja dann irgendwo auch nicht zweisprachig aufgewachsen, aber ich merke schon jetzt auch mit dem Abstand, dass der ein oder andere noch das Honey beibehält. Das sind natürlich dann die tiefsten und innigsten Menschen dann auch während meiner Karriere, ob das jetzt dann auch damals die Leute von der Skifirma waren, die natürlich dann bis heute noch Honey sagen. Auf der anderen Seite so Trainer, der eine oder andere, da geht es dann schon in Sven über. Aber ich sehe das dann immer, ob man dann irgendwo Nachrichten schreibt oder auch spricht. Bei der Begrüßung merke ich dann schon, wer was sagt, und das nehme ich beides noch an. Nur Honey ist, glaube ich, so ein bisschen dann auch für die heutige berufliche Welt dann ein bisschen zu weit weg, aber nichtsdestotrotz, der ein oder andere nehme ich immer gern an, weil es auch immer schön ist, wo es mich dann auch wieder zurück in die alte Welt zieht.
Anders als andere Wintersportler, die hier aus der Gegend kamen und dann irgendwann Leistungssportler geworden sind und es sicherlich immer ganz nahe hatten hier mit dem Wintersport. Du bist ja in Sachsen aufgewachsen. Wie kam es trotzdem, dass du unbedingt Skispringer werden wolltest?
Die Gegend, also Erzgebirge, ist ja dann auch bis heute noch, früher galt es immer als das Sibirien des Ostens. Also da war wirklich Schneesicherheit garantiert. Und dementsprechend, wo Schnee liegt, gibt es auch Wintersport. Also das war natürlich dann Langlauf und unter anderem aber auch Möglichkeiten. In Johanngeorgenstadt bin ich aufgewachsen, das war mein erster Skiverein. Da gab es eben auch Nachwuchschancen und somit war dann ab der ersten Klasse, wo dann auch hin und wieder mal Wintersport Langlaufen angesagt wurde, war auch die Möglichkeit, wo man dann auch mal Skispringen ausprobieren konnte. Und da war ich natürlich dann irgendwo auch direkt fasziniert, weil ich es eben auch im Fernsehen anschauen konnte. Und ich glaube, es ist immer so das Thema, was Kinder dann auch im Fernsehen sehen, was sie dann aber auch die Möglichkeit haben, selber machen zu können, das ist immer so bis meistens der Startpunkt. Ja, also ich sehe es bei unserem Kleinen jetzt, Liv ist noch nicht so weit, aber Glenn, wir haben dann eben auch Tennis angeschaut, die US Open oder Australian Open, und dann nimmt er halt selber auch mal einen Tennisschläger mit dem Luftballon und fängt da an drauf zu knallen. Und wenn wir dann irgendwo auch mal in der Zeit dann auch an einem Tennisplatz vorbeifahren würden, hätte der sofort das, was er gesehen hat, kann er da machen und dann wird das so. Und bei mir war es eben auch so und hatte dann aber auch verschiedene Stationen. Also da, wo ich aufgewachsen bin, in Johanngeorgenstadt, in der Nähe war dann Klingenthal. Also sprich, ich habe ja auch gemerkt, dass ich vielleicht auch vom Talent her oder so, wie ich mich angestellt habe, natürlich schon auch Vorteile hatte gegenüber anderen. Ich habe dann eben auch viele Wettkämpfe dann auch gewinnen können, was natürlich dann auch wieder Spaß macht. Und somit war ich schnell auf so einem Weg, mit 12 ja dann auch nach Klingenthal auf die Kinder- und Jugendsportschule, um da einfach dann auch professionell so schnell wie möglich dann auch vorwärts zu kommen. Und das sind so meine Punkte gewesen. Später dann von Klingenthal weg nach der Wende zum Beispiel gab es zwei Möglichkeiten, entweder nach Bayern, Berchtesgaden-Gymnasium, da konnte man dann eben auch Sport und Schulische verbinden, oder in Furtwang dann im Schwarzwald berufliche Ausbildung und Sport, habe mich dann für den Schwarzwald entschieden. Und so bin ich dann einfach praktisch immer so auf dem Weg, wie ich weiterkomme, zu den Orten gekommen. Und heute ist es so, dass ich irgendwann mal in die Nähe von München gezogen bin, mich da unheimlich wohlfühle und jetzt eigentlich erst merke, Gott sei Dank, habe ich das gemacht, weil ich natürlich dann irgendwo auch meine alten Wirkungsstätten fast vor der Haustür liegen habe.
Wenn du sagst Schwarzwald, vielleicht auch Freiburger Gegend, hattet ihr auch immer so ein bisschen Bezug zur dort ja badischen Weinregion? Oder war das da weit entfernt?
Ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt sagt, ich brauche das unbedingt, aber letzten Endes weiß man natürlich auch, dass man in einer Region wohnt, wo unheimlich guter Wein ist. Es gibt natürlich dann, wir waren auch hin und wieder auf dem Iringer Weinfest zum Beispiel. Das ist so ein ganz großes Thema bei uns dann in der Region gewesen. Und da ist man natürlich dann auch mal hingegangen und hat das natürlich dann immer mit dem Bewusstsein, hier kommen eh gute Weine her, natürlich dann auch dementsprechend genossen. Und jetzt lebe ich ein bisschen mehr in Bayern. Da ist jetzt das Thema Wein nicht das große Thema, sondern eher vielleicht mal auch das Bier und so. Und dementsprechend bin ich da einfach ein bisschen flexibel. Ich bin jetzt nicht derjenige, der immer auf eine gewisse Rebsorte schwört und die dann aber auch immer schön für den Abend braucht, sondern einfach Genussmensch. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, so ein schönes Glas Wein trinke ich jetzt, dann tue ich mir das oder trinke es. Oder auf der anderen Seite, wenn es mal nach Sport ist, dann vielleicht eben auch mal eher ein erfrischendes Radler, dann ist Wein nicht so passend. Das haut dann direkt mal rein.
Und wie schmeckt die? Wir haben noch gar nicht tatsächlich drüber gesprochen. Du hattest nämlich gesagt, weiß und trocken, das waren eigentlich alles, war leicht zu erfüllen.
Ja.
Ich habe dann mich entschieden für eine Scheurebe aus Rheinhessen. Und finde, das passt jetzt eigentlich ganz gut. Wie schmeckt der dir?
Also im Sommer natürlich immer gekühlt, das ist wichtig.
Schnell warm geworden.
Ja, das ist, weil im Winter über dann ist ja dann hin und wieder, trinkt man ja auch mal lieber mal ein Gläschen rot. Aber wie gesagt, wichtig für mich oder vom Geschmack her gucke ich dann schon eher immer so zum Trockenen tendierend. Also ich fühle mich wohl. Wie gesagt, schmeckt sehr gut, ist schön gekühlt und dementsprechend ist es natürlich eine gute Voraussetzung für unseren Podcast.
Auch um 10 Uhr morgens.
Ja, das
stimmt. Ja. Gerade dieses Jahr Also Rheinhessen ist jetzt das größte deutsche Anbaugebiet rund um Mainz und eine super schöne Region. Also ganz viele Leute kommen hierher zum Urlaub machen, wegen diesem Bergpanorama, wegen der ganzen Gegend hier. Dort hat man quasi das komplette Rebenmeer. Wäre das jetzt auch sowas, was du dir in diesem außergewöhnlichen Jahr vorstellen könntest, tatsächlich in Deutschland in so einem Gebiet Urlaub zu machen?
Ja, also wir sind schon auch so allgemein, das ist jetzt nicht weinabhängig, sondern man sieht schon auch, dass alles andere, was das Flugzeug angeht oder längere Strecken, natürlich einfach ein bisschen zu unsicher sind. Und somit kommt man, glaube ich, auch so ein bisschen wieder zu dem zurück, wie schön wir es eigentlich bei uns haben. Und da hat man natürlich dann eben auf der einen Seite, kann man sich auf den Weg des Weinerlebens dann auch flächendeckend in Deutschland wirklich dann auch gut ausleben. Und klar, mit Kindern ist natürlich jetzt ein bisschen aktuell noch unpässlich.
Ein Alternativprogramm.
Ja, aber man möchte es ja dann irgendwo auch gemeinsam genießen. Deswegen ist das jetzt nicht auf der Prioritätenliste auf eins. Aber wenn sie dann älter sind und dann vielleicht auch mal wir dann irgendwo auch mal so ein bisschen das erfahren wollen, dann wissen wir, dass wir in Deutschland, da müssen wir nicht weit weg. Ne? Ja. Und das ist das Schöne. Und das vielleicht, was uns dann eben Corona mitgibt, dass wir ja schon auch schöne, sehr, sehr schöne Ecken zum Wohlfühlen und Entspannen auch bei uns eigentlich vor der Haustür haben.
Total. Und was sind so Momente, vielleicht ja in der Corona-Zeit auch häufiger gewesen, ruhige Momente, in denen du dir ein Glas Wein aufmachst?
Vielleicht aktuell, ich meine, wir sprechen ja dann irgendwo auch mit dem Familienerleben, mit den Kindern, ist natürlich klar, dass ich dann schon merke, dass es eine Aufgabe ist, dass ich natürlich dann auch schon versuche zu unterstützen, aber auch so natürlich andere Baustellen noch habe und ich eigentlich dann so derjenige bin, der am Abend, wenn wirklich Ruhe einkehrt, dann wirklich dann auch so sein Gläschen hinstellt und da erstmal so ein bisschen den Tag sacken lässt. Weil währenddessen gibt es ja auch viele, die dann zum Essen ein bisschen was trinken und so weiter und so fort. Ich bin eher derjenige, der den Tag so ein bisschen in Ruhe abschließt. Jetzt nicht flaschenweise, sondern einfach ein gesundes Gläschen, so als der Symbolik, wo ich dann merke, und wenn das einmal drin ist, dann ist das eigentlich schon faszinierend, wie das Abschalten dann funktioniert. Also klar, wird es jetzt wieder viele geben, ja, musst du das denn mit einem Glas Wein machen? Geht ja vielleicht auch mit einem Glas stillen Wasser gekühlt? Ja. Gibt es ja auch tolles Wasser. Aber einfach, das ist halt einfach so, da lassen wir dann auch nicht immer irgendwo über den Mund fahren. Und dann genieße ich es einfach und so lang, wie es ist. Und das ist dann schon auch schön zum Abschalten.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist viel mehr als jetzt nur der Geschmack, was natürlich auch total wichtig ist. Aber mit dem Öffnen der Flasche, dass man so einen Genussmoment einleitet und dann sich zurücklehnt und das irgendwie sich gönnt, ja.
Ist ja bei einer Weinprobe, ist ja dann schwieriger, wenn man dann 20 Gläser da vor sich hat. Da ist natürlich so ein Moment, das ist dann schon fast eher Abarbeiten oder Hektik. Oder ich weiß nicht, ich war noch nie bei einer. Ich schätze mal, dass ich weiß es nicht, ob ich
noch
das Ende...
Noch nie bei einer Weinprobe gewesen. Auch das müssen wir jetzt
also
eigentlich sofort...
Ich glaube, dass ich das Ende nicht mitbekomme. Oder ob man dann irgendwo bei einer Weinprobe dann auch sagt, komm, wir machen nur 5 Rebsorten oder ich weiß nicht, wie das abhört. Also mein kommentierender Kollege Matze Bielek, der hat ja eben jetzt auch geheiratet und hat eine damals aktive Weinkönigin oder Prinzessin geheiratet. Ihre Familie betreibt auch Weinberge, also der ist näher an der Front.
Okay.
Und aber so eine wirkliche Weinprobe habe ich mich noch nicht eingelassen.
Also damit dann hier steht die herzliche Einladung.
Okay.
Das für eine Weinprobe auch gerne mit fünf Weinen.
Und wahrscheinlich dann mit Übernachtungsmöglichkeit im Hotel, weil dann.
Es gibt sogar Weinfässer, in denen man übernachten kann.
Ach du, also leere oder was?
Ja,
oder
genau.
Danach leere.
Leere.
Also, okay, spannend.
Ja, also tatsächlich das, was man machen sollte. Aber vermutlich auch eine Sache, die erst jetzt die letzten Jahre kam, weil während der aktiven Zeit, würde ich jetzt mal behaupten, hat man ja wahrscheinlich einfach gar nichts getrunken, oder?
Doch schon. Ich meine, letzten Endes, es gibt auch Sportler, die rauchen. Es ist halt wie der Körper, als dann auch da gewohnt ist. Ich meine, normalerweise ist es nicht das Beste für den Körper, was die Leistung angeht, aber auch gesundheitlich. Und so gibt es dann, wir sind ja auch normale Menschen und wir trinken natürlich auch was. Innerhalb der Saison natürlich ein bisschen weniger, wenn es aber dann mal was eine Feier, also ich speziell sage mir so ein bisschen, bereue ich ein bisschen, dass ich vielleicht das eine oder andere vielleicht nicht so genossen habe und gefeiert habe, wenn dann wirklich mal ein Erfolg war, weil ich dann zu professionell war und schon wieder nach dem Erfolg ans nächste gedacht habe und das nicht riskieren wollte. Das ist so ein bisschen, was mich so ein bisschen bremst. Aber nichtsdestotrotz, so ein stilles Glas Wein gab es da nicht, weil bei Feierei war dann eher ein bisschen was Sprudeliges dabei. Ob das Champagner oder Sekt war, das war mir dann wurscht. Hauptsache ein bisschen irgendwie ein Gläschen zum Anstoßen und ein bisschen dann auch nach der Saison einfach die lange Saison ausklingen zu lassen. Das war natürlich dann eben auch immer drin.
Und Erfolge zu feiern. Aber es ist nicht so wie bei der Formel 1, oder? Ich muss jetzt gerade, also mein Papa ist leidenschaftlicher Skisprungschauer. Aber ich kann, es ist nicht so wie bei der Formel 1, dass danach gespritzt wird und gefeiert. Oder auf dem Treppchen? Gibt es beim Skisprung
auch? Nein. Ich meine, im Winter, wenn man natürlich dann, die Formel 1 hatte den Vorteil, dass wenn sie Rennen fahren, ist es schön warm. Und dementsprechend, wenn sie dann das Zeug rumspritzen, macht es ja nichts. Bei uns bei Minusgraden mit Champagnerspritzen kann es sein, dass du krank wirst. Also von dem her schließt es schon aus. Finde ich jetzt auch nicht passend für unsere Sportart, weil das einfach mit, im Motorsport wächst man so mit rein. Das passt da rein und das ist auch, man hat schon ein komisches Gefühl, wenn sie es nicht machen. Ja, oder vielleicht auch in Abu Dhabi oder was mit Rosenwasser, hat man auch schon ein komisches Gefühl. Ja, irgendwie, da haben die ja auch dann das Thema Alkohol, bisschen, gehen das ein bisschen anders an da intern. Selbst da hat man schon ein komisches Gefühl und beim Skispringen, da ist dann einfach, da gibt's den Blumenstrauß, den man dann vielleicht entweder der Mama mitbringt.
Blumenstandwein.
Oder wenn man auf einer Tournee ist, dauert das zu lang, dann feuert man das den Strauß dann natürlich während der Siegerehrung natürlich dann in die Massen. Und das sind solche Dinge und dementsprechend kommt dann das Glas Wein oder der Sekt oder Champagner dann, wenn wir im Hotel sind meistens.
Aber apropos Rennsport, ist ja auch was, was du noch aktiv machst im Moment?
Nee, das nicht ist mehr? Familienbedingt schließe ich das jetzt auch aus, weil ich natürlich schon merke, dass ich im Winter mit Eurosport natürlich auch an den Schanzen wieder vor Ort bin und eigentlich vom Reisen her das gleiche Leben habe wie damals und mit Familie das nicht ganz einfach ist. Deswegen schließe ich natürlich dann auch im Sommer Skispringen aus und mache da das andere Thema mit der Gesundheitsvorträgen und Talks und so weiter und so fort. Also habe ich mich so aufgestellt und deswegen, wenn ich jetzt im Sommer dann noch Autorennen fahren würde und da komme ich wieder zurück auf mich, ich möchte dann auch vorwärts kommen. Und das bedeutet natürlich auch, alle zwei Wochen von Donnerstag bis Sonntag an der Rennstrecke zu sein. Das macht dann familientechnisch keinen Sinn. Sowohl Kinder, die dann, ich sehe es zwar oft, aber irgendwie, wenn die dann mal in der Schule sind, also da bin ich dann auch irgendwie allein, die Zeit ist vorbei. Und Gaststarts sind für mich dann eben auch nicht so, dass ich da Freude dran habe, weil ich vom Skispringen lerne, dass ich erstmal warm werde mit allem, bevor was, dass ich weiß, was los ist, weil von der Schanze einfach blind runterstürzen, das macht keinen Sinn, das tut nur weh und das habe ich auch ins Auto mitgenommen und damals auch gemerkt, dass ich so 1, 2, 3 Runden mehr brauche, um auf Temperatur zu kommen, dass ich mich wohlfühle und dann gibt's Attacke und einen Gaststart kriegst du ein Auto, was du nicht gewohnt bist an einem Wochenende und da fahre ich wie die letzte Lampe und das macht mir keinen Sinn.
Aber auch schon durchaus, muss man ja sagen, eine Risikosache, eigentlich wie beim Skispringen auch. Scheint dir vielleicht doch irgendwie was zu geben? Würdest du sagen, du bist ein Risikotyp?
Das hat's, glaube ich, aber das war das einzige Thema, wo sie mich dann gefragt haben, warum jetzt gerade Motorsport? Also ich meine, dann habe ich auch gesagt, das ist das Einzige, was die beiden Sportarten verbindet, obwohl sie krass unterschiedlich sind. Also wir werden ja oben, sind wir wieder bei der Beschleunigung, trotzdem sanft beschleunigt, es ist alles, geht alles, die eine Bewegung ins andere über und alles so wie, ähnlich wie beim Golfsport, ein schöner Golfschwung, ja, schön alles eins ins andere und dann hast du einfach tolles Gefühl und im Auto, ich meine, wenn man Autorennen im Fernsehen anguckt, dann sieht man natürlich die Autos fast wie auf Schienen fahren, aber wenn man mal in einem Auto sitzt und dann mal so einen Körb nimmt, da meinst du ja, dass alle 4 Räder sonst wo hängen, ja, so scheppert das in dem Auto, aber was beide Sportarten verbunden hat, ist, dass immer was passieren kann und dass du aber damit lernst, umzugehen und auch zu arbeiten. Und das hat so ein bisschen mich so fasziniert. Und ich meine, Formel-1-Fan war ich schon früher zu meiner aktiven Zeit und dann Möglichkeiten zu haben, Rennen selber zu fahren, habe ich natürlich dann gleich Ja gesagt und es war ja auch super.
Wenn man tatsächlich dann beim Skisprung jetzt mal in der Luft ist, ist ja irgendwie so ein Urtraum des Menschen, fliegen zu können. Was glaubst du, fasziniert die Leute so daran? Weil es ist ja für jeden ein Erlebnis, sei es jetzt im Flugzeug oder mal, wenn jemand einen Bungee-Jump macht oder so. Gut, da hat man dann noch die Leine. Oder auch jetzt denke ich mir, wenn man mit der Drohne fliegt, diese Vogelperspektive zu haben. Beim Skisprung ist es ja noch mal komplett, also einfach losgelöst, weil man so sich auf den Wind oder auf sich, wie du vorhin sagst, verlässt. Was fasziniert einen so am Fliegen? Warum ist es so ein Urinstinkt des Menschen, dass man fliegen möchte? Kannst du dir das erklären?
Ja, weil ich meine, ich kann es ja nachvollziehen und es ist eigentlich das schönste Gefühl, was es dann irgendwo auch, was man denn so tun und lassen kann, was man dann erleben kann. Ja, und aber die Schwierigkeit ist natürlich schon, sich in eine Welt zu begeben, wofür der Mensch nicht geschaffen ist. Ähnlich genauso wie Wasser auch. Also dafür sind wir auch nicht geschaffen. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, mit U-Boote und allen möglichen natürlich dann in Tiefen zu tauchen, die super faszinierend sind, aber natürlich auch dementsprechend kreuzgefährlich sind, falls dann mal was sein sollte, bist du eigentlich schon zu 60%, kannst du dich dann schon verabschieden. Und aber nichtsdestotrotz den Reiz zu haben, es erleben zu können, das ist eben das. Und ja, an der frischen Luft, durch die Luft zu fliegen, das ist einfach ein tolles Gefühl. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten auch mit Drachen, mit Fallschirmen und so weiter, aber die haben ja so viel Gepäck dran. Wir haben ja eigentlich nur unseren Helm, wir sind ja relativ frei und haben nur die Verbindung zu unseren Ski und das war's. Also sprich, kommen wir dem schon extrem nahe und das dann speziell auch beim Skifliegen, da sind wir dann jetzt mittlerweile dann auch bei 253,5 Meter um die 9 Sekunden unterwegs. Also es ist schon eine Ewigkeit und das erleben zu können, das ist einfach Wahnsinn. Du spürst jeden thermischen Unterschied, wo es dich einfach nochmal weglupft, wo du einfach nochmal ein Stück höher kommst, merkst aber auch, wenn ein Luftloch ist, wo es dich runterhaut, aber einfach auf etwas Unsichtbaren sich draufzulegen, das ist einfach das, was uns so fasziniert.
Also man erlebt diese Flugphase scheinbar doch sehr intensiv mit. Das ist nicht, dass es an einem so schnell vorbeizieht oder dass man sich vielleicht von außen betrachtet oder so in der Zeit, sondern man spürt die schon sehr intensiv,
sagst du. Ja, also wir sind ja auf dem, unter das Polster, auf das wir uns drauflegen, ist natürlich dann beim Skifliegen höher, weil wir natürlich eine höhere Anfahrtsgeschwindigkeit haben. Also sehr ähnlich kann man selber schnell testen, wenn man aus einem Auto die Fensterscheibe runterlässt und mal bei 30 einfach ein bisschen mit der Hand spielt und dann mal bei 60 oder 80, dann merkt man natürlich schon, dass der Druck höher ist. Und somit ist das Erleben des Fliegens und des Schwebens beim Skifliegen natürlich weitaus höher und viel schöner als vielleicht auf einer 60-Meter-Anlage, wo es eigentlich fast nur wie ein Werfen ist, ja, wo du gar nicht merkst, dass du auf irgendwas drauf liegst, sondern es geht dann eher noch so plumps und fährst unten raus.
Was denkt man, wenn man in der Luft ist? Denkt man so zieh? Also so, denkt man jetzt noch weiter? Oder würdest du sagen, es ist sogar eine Genussphase?
Also man hat schon so 10% im Hinterstübchen, 20% sind vielleicht Genuss, aber man ist ja dann trotzdem so, und Gott sei Dank auch so klar, dass man sich lieber erstmal auf das Wesentliche konzentriert, um auch dann auf beiden Beinen rausfahren zu können, als dass man vielleicht so ein bisschen sich verträumt und dann irgendwo blöd aufkommt. Also ich kann mich erinnern, dass die Umstellung von damals dem Parallelstil auf den V-Stil war ja Jan Boglöf. Und er hatte wohl mal einen Sprung, der war so fasziniert, dass er vergessen hat, die Ski zu schließen, um dann auch zu landen und ist dann eben mit dem Gesicht als erstes aufgekommen. Und das gibt's auch. Also sind die Beispiele, wo man dann trotz des Genusses, was man empfindet, so ein bisschen im Hinteren, dann trotzdem beim Wesentlichen bleiben sollte.
In Versuchung.
Aber nichtsdestotrotz, wir spüren's und sind natürlich unheimlich stolz, dass wir es machen dürfen.
Und dann der Jubel, wenn man unten ankommt, vor allem in den Jahren, jetzt muss ich schauen, ja genau, 2002, als du als allererster die Vier-Schanzentournee gewonnen hast, sprich, du bist in allen Städten, jetzt muss ich doch kurz, Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und
Bischofshofen,
hast du gewonnen. Kannst du dich noch genau dran erinnern? Was war dein erster Gedanke?
Also ich meine, der erste Gedanke war natürlich speziell dann auch in solchen Momenten merkt man erstmal, was es für Arbeit war. Also ich gebe da auch immer das Beispiel der Fußballer, die dann auch in Brasilien Weltmeister werden durften, was das für ein Kampf war. Also klar sind sie Weltmeister, aber in dem Moment fühlst du eigentlich wirklich nur, dass du platt bist, du realisierst natürlich, juhu, wir haben es geschafft, oder speziell dann auch damals bei mir, ich habe es geschafft, aber ich weiß auch, dass ich vor dem zweiten oder letzten Sprung eigentlich oben saß und mir war es völlig wurscht, ob ich das jetzt schaffe oder nicht, das ganze Theater ist vorbei, weil das natürlich schon auch so eine Vorgeschichte sich entwickelt, die dir unheimlich viel Druck aufbürdet und du natürlich dann irgendwo auch merkst, dass der Rucksack immer schwerer wird und du ja eigentlich nur frei und gemütlich entspannt Skispringen möchtest. Und klar, ich bin heute, wie ich hier sitze, unheimlich stolz, dass ich der sein durfte, sage ich auch speziell durfte, der es als erstes geschafft hat, weil ich ja auch selber 97, 98 dem Katsuyoshi Funaki es eigentlich kaputt gemacht habe, weil ich dann in Bischofshofen gewonnen habe, obwohl er die ersten drei gewonnen hat.
Ach, guck,
und so ist es auch eine kleine Randgeschichte, dass ich schon dann auch irgendwo weiß, dass ich nicht der Allertollste bin, sondern dass ich weiß, dass natürlich die Voraussetzung die eigene Leistung, das Paket ist, aber so viel noch dazu entscheidend dagegen sprechen kann, dass es am Ende eben nicht so ist, obwohl die Voraussetzung theoretisch auf jeden Fall auf grünes Licht war und es am Ende doch nicht klappt. Und die Momente sind natürlich heute, wie wir hier sitzen oder speziell im Winter, wenn wir dann auch wieder die Tournee abreisen werden, die Stationen erleben zu können, auch mal mit dem so ein bisschen mit dem Abstand und auch so ein bisschen dem Blick, was eigentlich die Tournee ist, das ist schon faszinierend und macht mich natürlich unheimlich stolz, dass ich es geschafft habe.
Und damals also auch wirklich eine Erleichterung, weil es irgendwo auch sehr viel Druck ist, den man da bekommt.
Ja, also wie gesagt, die Tournee in meinem Fall war ja dann eigentlich schon Innsbruck durch. Da hatte ich dann auch so viel Vorsprung, dass ich auch in Bischofshofen hätte stürzen können und ich hatte meinen Tourneesieg. Es ging ja dann nur noch um, schaffte alle vier oder nicht. Und da möchte man natürlich dann irgendwo auch noch versuchen, es hinzubekommen, aber merkt natürlich relativ schnell, dass umso mehr man sich da auch selber reinsteigert, noch schlimmer wird. Also war das so ein bisschen nicht so, dass das Genießen und Erleben des Tourneesiegs, sondern wirklich irgendwie das Durchboxen und Durchkämpfen und versuchen, irgendwie doch schlafen zu können, aber es nicht zu schaffen. Und ja, wie gesagt, irgendwie in dem Moment, wo es dann rum war, so eine wirklich sackende Erleichterung und irgendwie noch das Restadrenalin hat mich da irgendwie noch jubeln lassen. Aber danach war dann auch Ebbe und ein bisschen feiern ging noch, aber eben nicht mehr sehr viel.
Eben einfach auch ein riesiger Druck, der von allen Seiten kommt. Irgendwann, ich meine, sagst du ja auch ganz offen, wurde das tatsächlich auch zu viel. Wann hast du gemerkt, dass der Druck zu groß von außen wurde?
Ich glaube, ich habe schon, also meine Karriere war ja dann auch immer mit Höhen und Tiefen gespickt. Mhm. Also habe ja auch 97, 98 dann schon mal die ersten großen Erfolge im Männerbereich dann auch feiern können mit der Tournee damals als Zweiter und habe dann wieder ein bisschen eine Auszeit gehabt und dann wieder in der Saison wieder gut. Also bei mir ging es immer hoch und runter, aber ich glaube, mich hat der Willen, die Tournee gewinnen zu wollen, einfach immer so ein bisschen über Wasser gehalten. Und speziell nach dem Tourneesieg habe ich gemerkt, wie es für mich dann schwerer war, mich einfach dann auf neue Dinge einzustellen, zu fokussieren, zu motivieren, weil Motivation, in der heutigen Zeit bucht man ja immer irgendwelche Motivationskünstler, dass die Arbeiter dann oder die Firma dann irgendwie auch Chaka-mäßig da vorwärts geht. Mhm. Aber in meinen Augen habe ich es ja selber erlebt, dass die Motivation eigentlich von sich aus innen rauskommt, ne? Dass der Spaß da ist und dann brauche ich keinen, der mir irgendwas einflößt und dann hüpfe ich da wie so eine Dohle zwei Wochen lang rum und bin da voll motiviert, sondern ich bin von der Sache selber schon sowas von begeistert, dass ich keinen rechts und links brauche. Und das ist dann nach der Tournee irgendwie weggegangen. Mhm. Ja. Habe mich ja in der Saison noch verletzt. So verletzt, dass ich mich Gott sei Dank im Nachgang 3 Monate lang aufs Sofa legen musste, hatte eine Knie-OP. Und nach den 3 Monaten Ruhe ging es dann zumindest noch mal eine halbe Saison. Aber ich war dann wieder in dem Fahrwasser. Ich wusste nicht, was mit mir los war. Habe mich da dann auch schleunigst dann irgendwie zu sämtlichen Ärzten bewegt, mit dem Rat unseres Mannschaftsarztes dann auch. Ja.
Nichts gefunden haben.
Nee, keine Diagnose gehabt, die dann irgendwo gesagt haben, das ist es, sondern alle Ärzte, alles, was ich checken lassen habe, haben gesagt, sieht alles perfekt aus wie ein Leistungssportler. Aber irgendwie habe ich mich gefühlt wie irgendwas, was nicht mehr vorwärts kommt. Und pfeiferisches Drüsenfieber war so ein Thema, was in die Richtung ging, hatte ich auch nicht. Also ich habe eigentlich bei jedem Arzt gehofft, dass er mir sagen kann, ich habe das und das, ja, dass ich es abstellen kann, dass ich dann einfach wieder neu angehen kann. Mhm. Und am Ende war es dann nach einer langen Zeit dann auch das Thema Burnout, war mir neu, hatte nur Sebastian Deißler so grob im Hinterkopf, ja, wo ich mich damals auch gewundert hatte, dass das Jahrhunderttalent im Fußball bis heute noch es nicht mehr machen konnte, obwohl er in Kamera oder auf Bildern sah er jetzt nicht krank aus. Also ich konnte das nicht nachvollziehen. Mhm. Ab dem Zeitpunkt meiner Diagnose war es für mich greifbar und wusste, wie es in ihm aussah. Und dementsprechend war es aber trotzdem so, okay, ich habe jetzt Burnout. Der Arzt sagt, ich soll schleunigst in die Klinik. Mache ich natürlich auch, dass ich endlich so früh wie möglich wieder befreit Skispringen kann. Dass das eine ganz andere Geschichte wird, das wusste ich dann damals nicht. Aber akzeptiere ich, weil, wie gesagt, ich habe für mich meine Aufgabe im Sportlichen, im Skispringen erreicht, Gott sei Dank, und habe die Tournee gewonnen und somit nehme ich alles, was noch mit dazukommt, auch im Negativen, gern auf, weil am Ende des Tages habe ich ja die Zeit, mich wieder zu oder hatte die Zeit, mich zu regenerieren fürs weitere neue Leben.
Du hast auch ein Buch geschrieben, damals mein Höhenflug, mein Absturz, meine Landung im Leben. Das sind ja auch Sachen, mit denen du anderen Leuten jetzt heute helfen kannst. Ja. Was konkret gibst du denen mit auf den Weg, wenn sie an einer ähnlichen Stelle sind?
Ja, dass jeder sein Gefühl hat. Ob er auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Also ich meine, wir haben natürlich jetzt trotzdem technischen Fortschritt, was digital jetzt heute möglich ist, dass wir alles lesen können und so weiter und so fort, kriegen natürlich noch so viel Infos mit, die, glaube ich, einfach, wenn man nicht damit umgehen kann, negativ sind, weil wir uns alle von uns entfernen. Also wir sehen dann auf Social Media, was gut ankommt und meinen, wieder mitschwimmen zu müssen, müssen jetzt irgendwie die ganz ultra super YouTuber werden und was weiß ich was und dauernd das Dauerinput haben. Und das ist einfach, glaube ich, das, was uns alle krank macht. Auf der anderen Seite auch, dass das berufliche in der heutigen Zeit, es wird nur noch gefordert und dann man ist erreichbar bis um 12, hat schlechtes Gewissen, nicht nochmal in den E-Mails zu gucken, dass man vielleicht doch, genau, so. Ja. Und das ist einfach so ein Thema, was grundlegend sich ändern muss. Und das ist die Message, die ich mitgebe.
Was ich gelesen habe auf deinem Instagram-Profil bei 1 Million Follower, machst du nochmal einen Sprung, glaube ich, war das?
Die Grenze habe ich extra so hoch gesetzt, weil wenn ich jetzt geschrieben hätte, 50.000, hätte ich jetzt schon das Problem.
Dann müsstest du jetzt anfangen zu pionieren.
Richtig. Ich würde mich natürlich auch nicht, über 1 Million Follower würde ich mich natürlich dann auch freuen und dann wäre es mir wahrscheinlich auch wert zu springen. Ich wüsste, was ich zu tun und zu lassen habe und wie ich es angehen muss, aber wie gesagt, es ist ja noch, ich meine, kaufen würde ich sie nicht und ich habe ja auch dazu geschrieben, glaube ich, wenn am Tag später, wenn ich gesprungen bin, ich dann wieder bei meinen 50 bin oder was ich auch immer dann später habe, dann ist es ja auch blöd.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht erleben wir den Sprung noch mit. Gucken wir mal.
Weiß es nicht.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir so viel Zeit genommen hast, uns die gigantische Aussicht präsentiert hast und alles Gute.
Also Vorsicht beim Runterfahren. Gilt nur für den Lift.
Wir werden aufpassen. Ja. Vielen, vielen Dank.
Also, danke.
Alles Gute, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, schaltet doch zur nächsten Folge wieder ein. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was wir trinken, aber mein Gast steht schon fest. So viel kann ich verraten. Er hat schon sehr viele bekannte Fotos gemacht, lebt eigentlich in den USA und nachdem unser Treffen eine ganze Weile feststand, durfte er jetzt nach den letzten Monaten endlich wieder ausreisen, um zu Besuch in seiner Heimat Heidelberg zu sein. Wen ich also treffe und was wir trinken, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, macht's gut und tschüss.